Schönen guten Tag, Herr Irmer.
Ja, hallo.
Asylbewerber zukünftig nach Ethnien trennen. Was halten Sie denn von Bodo Ramelows Vorschlag?
Ich halte davon grundsätzlich erstmal nicht viel. Also es verstößt letztlich gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Also es dockt ja letztlich an der Idee auch von Horst Seehofer an, dass man spezielle Einrichtungen schafft für, Horst Seehofer hat ja gesagt, spezielle Einrichtungen für Menschen mit geringer Bleibeperspektive, sprich vor allen Dingen Menschen aus dem Balkan, sprich Roma, die in spezielle Lager, in spezielle Wohnheime angesiedelt werden. Es ist natürlich schon so, dass es bestimmte Konflikte gibt, die allerdings mit einem vernünftigen Unterbringungskonzept, sprich dezentrale Wohnungen und nicht die Etablierung in großen Sammelunterkünften einhergehen könnte.
Wo sehen Sie denn die Hauptursache für solche Konflikte in der Unterbringung?
Tatsächlich. Also es ist so, dass wenn man sich einfach vorstellt, dass ein Beispiel von Dresden in der Zeitstadt zu Beginn knapp 1.100 Leute untergebracht worden sind, die sich nicht kennen, die hochtraumatisiert sind und nun in eine Situation geraten, vor der sie einst geflüchtet sind. In Lagern zusammengepfercht, ohne Sanitärausrüstung, ohne Perspektive so auf eine sichere Zukunft, dann ist es ganz klar, dass dort auch Konflikte entstehen. Das hat in erster Linie nicht unbedingt was mit einer ethnischen Zugehörigkeit zu tun, sondern mit den Lebensbedingungen, unter denen man untergebracht ist. Der Zugang zum gesundheitlichen System, der menschenwürdige Umgang im Allgemeinen. Also wenn ich mir die Zelte anschaue in Dresden, dann sind da teilweise 40 bis 50 Leute in einem Zelt umgebracht. Das sind katastrophale Zustände und übertragen auf die Situation in den Wohnheimen ist es zwar etwas entschärft, aber trotzdem natürlich eine Situation, die Stress provoziert und die letztlich auch für Spannungen sorgt. Also in dem Fall jetzt oftmals 3, 4, 5 Leute in einem Zimmer, man kennt sich nicht, es gibt große Sprachbarrieren untereinander, man kann sich quasi auch nicht austauschen. Es gibt keine ausreichende soziale Betreuung, wenn es denn überhaupt eine gibt, die gewisse Konflikte auch abfangen kann. Zudem bedarf es in dem Fall natürlich auch eine psychosoziale und psychotherapeutische Behandlung, um einfach auch die Traumata ein Stück weit verarbeiten zu können.
Wie gehen Sie denn mit solchen Situationen um, wenn solche Konflikte eskalieren?
Wir versuchen zunächst erstmal als Mediator drin einzusteigen und letztlich auch die Hintergründe zu erforschen. Denn es ist in der Regel nicht eine belanglose Provokation, die im Prinzip der ausschlaggebende Punkt ist, sondern es sind Stresssituationen vorangestellt, die abgebaut werden müssen. Sprich, man braucht eine soziale Betreuung, die die Menschen vor Ort unterstützen. Man braucht überhaupt Netzwerke, die für menschenwürdige Unterbringung sorgen, sodass die gesundheitliche Versorgung abgedeckt ist, dass eine Privatsphäre vor allen Dingen auch abgedeckt ist. Das ist das eine. Und das andere ist dann natürlich auch, dass, wie gesagt, die Menschen kommen aus Kriegsgebieten, die Menschen vom Balkan, vor allen Dingen Roma, sind vor allen Dingen vor strukturellem Rassismus geflohen und haben ganz spezifische Erfahrungen mit Ausgrenzung gemacht, die natürlich tief drinnen stecken und die dafür sorgen, dass man halt auch in neuen Situationen sich erstmal neue Konfliktlösungsstrategien überlegen muss. Und das muss unterstützt werden. Es bringt überhaupt nichts, die Leute irgendwie unterzubringen und zu verwalten, sondern die Unterbringung ist das eine, das andere ist das Soziale und das Auffangen der Problemlagen.
Wenn Sie jetzt schon von traumatisierten Menschen sprechen, bekommen denn die Sozialarbeiter und Ehrenamtlichen bei Ihnen vor Ort im Einsatz Schulungen oder dergleichen?
Also wir vom Sächsischen Flüchtlingsrat bieten sachsenweit vor allen Dingen für die Willkommensinitiativen, die sich in Wohnheimen, aber auch also für Asylsuchende in dezentralen Unterbringungen engagieren. Wir bieten den Schulungen an, gerade auch in der Abgrenzung Ehrenamt, Hauptamt. Was gilt es halt auch zu beachten? Welche rechtlichen Hürden gilt es halt auch zu überwinden? Wie ist überhaupt der ganze Prozess des Asylverfahrens ausgestattet und wie sieht die Situation der Asylsuchenden tatsächlich aus? Das bieten wir an und gehen vereinzelt auch in die Willkommensbündnisse rein, um sie diesbezüglich auch zu schulen. Bezüglich der Hauptamtlichen gibt es meines Wissens nach sachsenweit jetzt keine extra Weiterbildung oder Qualifizierung, die standardmäßig angeboten wird. Und das bedarf es aber. Also in dem Punkt ist halt auch die Frage danach, ob man denn nicht langfristig oder noch besser kurzfristig und mittelfristig Standards erarbeiten kann, die Flüchtlingssozialarbeit auch als Handreichung bekommt. Denn momentan ist es so, es gibt keine einheitliche Regelung. Es gibt vom Land Sachsen einen festgeschriebenen Satz, der gefördert wird mit einem Betreuungsschlüssel von 1 zu 150. Wenn die Kommunen den einzelnen senken wollen, also beispielsweise in Dresden auf 1 zu 100, Leipzig 1 zu 80, Chemnitz 1 zu 50, dann wird dieser Differenzbetrag von der Kommune bezahlt. Das ist ein richtiger Schritt auf jeden Fall, also letztlich den Betreuungsschlüssel zu senken, dass man auch mehr Zeit für die hochkomplexen Problemlagen hat. Aber das reicht natürlich nicht. Es braucht auch Standards, die festgelegt sind, und es braucht auch Schulungen für hauptamtliche Mitarbeiter.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, das sind hochkomplexe Situationen und dass die Schulungen auch nötig sind, um damit umgehen zu können. Wenn ich jetzt an den gestrigen Konflikt denke, dann war der ja sehr, sehr heftig. Wie häufig eskalieren denn Auseinandersetzungen wirklich derart?
Also wenn ich mir die Anzahl der Wohnheime anschaue, hält sich das tatsächlich auch noch in Grenzen. Es gibt immer Konflikte zwischen allen Bevölkerungsgruppen. Das ist normal. Überall, wo eine Gesellschaft zusammenlebt, entstehen Konflikte. Wenn es natürlich derart katastrophale Bedingungen sind und dann noch Menschen sind, die eben, wie gesagt, hochtraumatisiert sind, eskaliert es natürlich schneller. Es wirkt fast so, als ob das manchmal auch ein hausgemachtes Problem ist, indem man eben nicht für die adäquate Betreuung halt sorgt, die das abfangen kann. Im Vergleich zu den zahlreichen Einrichtungen, die es gibt, hält sich das tatsächlich noch in Grenzen. Kleine Konflikte gibt es immer, aber solche größeren Ausschreitungen, wie es in Dresden in der Zeltstadt der Fall war, wie es jetzt in Suhl der Fall war, passieren leider, muss ich dazu sagen, aber es ist nicht der Alltag in den Unterkünften.
Herr Immer, was genau würden Sie sich denn wünschen? Was soll sich ändern? Was sind Ihre Forderungen?
Ändern muss ich auf jeden Fall die Konzepte der Unterbringung. Und nicht nur die räumliche, sondern auch die medizinische und sozialpädagogische, dass dort auch eine Betreuung stattfindet. Des Weiteren fordern wir an dieser Stelle zunächst halt auch die Möglichkeiten, dass Asylsuchende am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Dass es ein Umdenken gibt hin von einer sogenannten Lagerhaltung der Asylsuchenden hin zu dezentralen Unterbringungen. Dass es auch ein gewisses Recht auf Privatsphäre, ein Recht auf Teilhabe an unserer Gesellschaft gibt. Und das natürlich dann letztlich auch ermöglicht, dass die Leute hier ankommen und ja, den Schutz, den sie gesucht haben, auch erhalten können. Denn die Situation in den Unterkünften lässt dieses Schutzersuch momentan einfach auch nicht zu.
Das sagt Patrick Immer, Pressesprecher des Flüchtlingsrats Sachsen. Mit ihm habe ich über Konflikte unter Asylbewerbern gesprochen, über Ursachen dafür und Lösungsansätze. Herr Immer, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Alles klar, vielen Dank.